Genossenschaft.
Sondervereinbarung.
Mittelstandscover.
Absicherung.
Technik.
Schaden.
Vertrieb.
Bestandsupdate.
Deckungskonzepte.
FEMA Talk, der Versicherungscast. Ein herzliches Willkommen zu einer Sonderfolge FEMA Talk. Aber warum denn jetzt Sonderfolge? Also, mein Kollege Marco Ecke und ich, wir waren in Ulm zu Gast bei der Ideal. Also, Ulm, da hat halt diese Veranstaltung stattgefunden. Wir wissen, die kommen aus Berlin. Die machen halt so eine Art Kneipentour. Ich sage jetzt so eine Art bewusst, weil eine Kneipentour im Freundeskreis läuft halt ein bisschen anders ab. Da war es ein Maklertreffen. Ne? Maklerinnen, Makler haben sich ausgetauscht bei lecker Essen. Natürlich auch bei dem einen oder anderen Bier. Und im Rahmen dieser Veranstaltung haben wir dann, also mein Kollege Marco, der Christoph Klinker von der Ideal und meine Wenigkeit, einen Podcast aufgenommen, der auch noch erscheinen wird bei YouTube. Also wenn ihr den sehen wollt, Ideal Außendienst Podcast, da wird er die nächsten Wochen erscheinen. Und der Christoph Klinker ist halt dort seines Zeichens Leiter Vertrieb und Marketing bei der Ideal. Und nochmal, wir haben da halt im Rahmen dieser Veranstaltung gesprochen, deswegen nicht über Hintergrundgeräusche wundern, die ihr wahrscheinlich während dieser Folge hören werdet. Und genau mit der lasse ich euch jetzt auch mal alleine. Also, ich habe sie natürlich auch schon gehört. Wünsche euch viel Spaß und wir hören uns dann in der nächsten, in Anführungszeichen, richtigen Folge FEMA Talk mit allem, was dazu gehört, Marktschreier und so weiter, zur gewohnten Zeit am gewohnten Ort. Aber jetzt lassen wir diese Folge, wie sie denn aufgenommen wurde, von der Ideal, einfach mal so laufen und wünschen euch viel Spaß.
Ja, herzlich willkommen. Wir machen heute eine Folge Außendienst. Das ist ein Videocast-Format, was wir relativ frisch angefangen haben von der Ideal. Und zwar machen wir das vor allem im Rahmen unserer Ideal-Kneipentour. Heute letzte Station hier in Ulm.
Okay.
Wir haben 7 andere Standorte jetzt beackert, hatten verschiedene Podcasts auch zu Gast und heute ist unser eigener dran. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute 2 sehr geschätzte Kollegen von der FEMA da haben. Und zwar einmal den Benjamin und einmal den Marco. Und herzlich willkommen. Schön, dass ihr es geschafft habt.
Danke, danke.
Danke, dass wir zu Gast sein dürfen.
Genau.
Ja, wir haben uns wirklich gefreut, dass wir eine Folge mal aufnehmen konnten mit Kollegen von der FEMA, weil ich sag's mal so, die FEMA ist ja echt ein Phänomen am Markt, weil irgendwie mögen euch alle. Also die Makler mögen euch, die Versicherungsgesellschaften mögen euch, das ist ja schon was Besonderes. Vielleicht sagt ihr einfach mal ganz kurz, was macht ihr bei der FEMA?
Soll ich anfangen?
Ja, fang du an.
Okay. Ich bin im Außendienst bei der FEMA, Teamleiter bei der FEMA im Vertrieb im Süden von Deutschland. Mein Team und ich, wir decken Bayern und Baden-Württemberg ab vom Gebiet. Ich bin aber selber auch noch im Tagesgeschäft und bin der Maklerbetreuer bei der FEMA. Oder Adler, wie wir sagen, also Außendienstler.
Genau, ihr seid die berühmten Adler.
Ja, genau. Aber nicht wie der Vogel jetzt unbedingt, sondern es ist einfach das Wortspiel Adler, ja, Außendienstler. So, und was macht man da? Wir holen gute neue Makler bei der FEMA zur FEMA rein, die zur FEMA passen. Wir schulen die im Umgang mit unserem FEMA Extranet. Und zwar nicht nur die neuen, sondern auch die bestehenden Maklern. Und dann machen wir Workshops in unseren Regionen, wo wir unsere Themen bespielen. Extranet, Privatkonzepte, Gewerbekonzepte und TV-Sendungen. Also wir sind so ein bisschen hybrid unterwegs im Außendienst. Das ist nicht nur klassisch der Vertrieb, sondern wir machen auch Weiterbildung. Und das in Form von Workshops und TV-Sendungen. Das ist also eine sehr umfangreiche Tätigkeit, die wir hier haben.
Sehr umfangreich. Klingt schon wirklich spannend.
Genau.
Und Benjamin, wie ist deine Rolle bei der FEMA?
Ich war mal im Außendienst, aber bin ich nicht mehr. Also ich bin jetzt rein in der Akademie beschäftigt. Schreibe Workshops, alte Workshops, trete FEMA TV auf. Und spreche übrigens auch den Podcast mal ganz nebenbei, auch ein Podcaster dabei.
Ja, wir wollten ja auch endlich mal einen Profi an Bord haben. Ne?
Das ist ja, sagt er und versprach sich jedem.
Nicht, dass das wieder so eine Amateurveranstaltung
ist. Nein. Ja, und das läuft dann auch auf verschiedenen Kanälen. Also FEMA TV habe ich schon erwähnt, vor Ort, also Fachberater-Workshops, die laufen über mehrere Tage. Aber halt auch sogenanntes Blended Learning, wo wir halt unsere Lernplattform mit Videos verbinden mit Präsenzphasen. Oder halt rein auf der Lernplattform, wo man sich halt Videos anguckt. Weiterbildung. Vergeben da auch Zertifikate von FEMA und vom Steinbeis-Institut. Also wir sind sogar, wenn ich einmal angeben darf, der größte Weiterbildungsträger. Weißt du ungefähr, wie viele Teilnehmer wir hatten letztes Jahr? Das ist gemein. Ja, du bist auch nicht in der Akademie. Also 212.000, das ist schon Zahl.
212.000.
Mit TV.
Wahnsinn. Okay. Ja, also TV, muss ich selber sagen, in meiner Wahrnehmung hat ja bei euch, also ist unglaublich durchgestartet. Ja? Also wann habt ihr damit angefangen?
Boah, das ist 8 Jahre her? Ich glaube 8 Jahre.
Aber es ist. Ja. Acht Jahre, Wahnsinn, acht Jahre. Nee, aber es ist ein super etabliertes Format mittlerweile. Wir als Produktpartner mögen das übrigens auch total gerne, weil wir einfach immer sagen: Okay, also da ist immer eine echt große Reichweite dabei. Ihr spielt auch immer relevante Themen. So. Das heißt also, wenn man als Versicherer dort mit seinem Thema reinkommt, okay, dann weiß man, so, da hat man was Interessantes im Köcher und man findet halt auch die Leute, die das eben dann auch spannend finden und dann in ihrem Alltag umsetzen. Ja, also FEMA und ihr beide in eurer Rolle bei FEMA, also unglaublich vielseitig, habe ich verstanden. Wie sieht es denn aus, Marco, wenn du jetzt so in den Alltag eines Maklers gehst, was ist so in Richtung CRM oder Software insgesamt eigentlich das, was im Alltag unbedingt gebraucht wird und was sind so eure Angebote dahin?
Was ist die Kür? Was ist die Pflicht?
Richtig, genau.
Ja, also die Gespräche haben sich in den letzten 4 Jahren in meinen Gesprächen stark Richtung Technik verlagert. Also es geht gar nicht mehr so stark um Deckungskonzepte, sondern wirklich sehr, sehr stark genau in diese Themen rein. Welches Maklerverwaltungsprogramm habe ich? Kann ich nicht nur das von der FEMA beispielsweise benutzen? Was brauche ich überhaupt? Was waren Maklerverwaltungsprogramme eigentlich historisch? Das waren Datenbanken schlussendlich, die gepflegt worden sind, teilweise auch selber gebaut worden sind. Und es sind immer zusätzliche Funktionen hinzugekommen. Und wir haben jetzt mehrere Anbieter, die natürlich viele Funktionen in ihren Maklerverwaltungsprogrammen drin haben. Es ist manchmal schwer zu beantworten, was ist Kür, was ist Pflicht bei den Maklerverwaltungsprogrammen. Warum? Weil die Anforderungen bei den Maklern einfach teilweise auch unterschiedlich ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Es gibt Makler, die sagen, ein Maklerverwaltungsprogramm ohne Quotageabrechnungssystem kann ich nicht nutzen. Weil ich brauche ein Quotageabrechnungssystem.
Klar,
ja. Ja, die automatisierten Prozesse sind mir gar nicht so wichtig. Ich möchte selber Verträge anlegen. Kein Thema, aber ohne Quotageabrechnungssystem kann ich damit nichts anfangen. Dann gibt es aber Makler, die sagen, naja, ich brauche aber genau diese automatisierten Prozesse, dass die Verträge automatisch angelegt werden. Quotageabrechnungssystem ist mir gar nicht so wichtig. Das bin ich, meine 2 Mitarbeiter, brauche kein Quotageabrechnungssystem. Mhm. Das sage ich nur als Beispiel, wie unterschiedlich teilweise auch die Auffassung ist. Jetzt zum Thema, was ist Pflicht in einem Maklerverwaltungsprogramm? Die Kundenverwaltung erstmal. Mhm. Dass die Kunden sauber hinterlegt sind, alles drin ist. Was ist in dem Bereich vielleicht die Kür? Und du hast es gerade gesagt, CRM. Das wird gerne zusammengetan mit Kundenverwaltung und CRM, aber CRM ist Customer Relationship Management. Also, dass du Kundenverbindungen untereinander sehen kannst, wenn du eine Familie beispielsweise versicherst. Mhm. So, das ist nochmal ein zusätzliches Add-on. Kann nicht jedes Maklerverwaltungsprogramm. Mhm. Was ist weiter? Meiner Meinung nach Pflicht, dass Dokumente abgerufen werden, und zwar von allen Gesellschaften und automatisch dem Kunden, also den Weg zum Kunden finden und zugeordnet werden und automatisch als Vertrag angelegt werden. Das muss heute jedes Maklerverwaltungsprogramm können. Das auf jeden Fall. Und da du ja tagtäglich mit deinem Maklerverwaltungsprogramm arbeitest, brauchst du eine Vorgangssteuerung oder eine Aufgabenverwaltung. Also du musst ja wissen, wenn du Makler bist, dein Kunde sagt, hey, im November möchte ich meine Kfz-Versicherung von Teilkasko auf Vollkasko umstellen. Muss ich mir einen Vorgang anlegen, dass ich weiß, was ich da zu tun habe. Das ist jetzt nur ein einfaches Beispiel. Ich brauche eine Vorgangssteuerung. Lege ich mir einen eigenen Vorgang an und weiß, was ich zu tun habe. Die Kür bei der Sache wäre wieder diese ganze Automation. Denn ich habe dir gerade beschrieben, ich möchte ja im November, muss ich mir einen Vorgang anlegen, da habe ich das und das zu tun. Aber was wäre, wenn das Maklerverwaltungsprogramm automatisch schon einen Vorgang anlegen würde? Und weiß, okay, im Oktober erstelle ich vielleicht sogar schon automatisch ein Angebot, schicke schon meinen Brief raus an meinen Kunden, ohne dass ich was machen muss. Und das sind diese automatischen Prozesse.
Jetzt haben wir darüber geredet, okay, wie kann der Makler seine Vorgänge und seine Kunden im Prinzip verwalten? Was für eine Rolle spielt das Thema oder wird in Zukunft spielen das Thema Kundenportal? Also, dass der Kunde auch Themen im Self-Service beispielsweise auch erledigen kann?
Christoph, du sprichst drauf an auf Apps zum Beispiel.
Ja, richtig, genau.
Ja, richtig. Also jetzt gebe ich dir auch wieder das Beispiel der FEMA. Wir haben FEMA Office, das ist unser hybrides Maklerverwaltungsprogramm. Wenn du das nutzt, sind deine ganzen Daten schön gepflegt, die Verträge sind hinterlegt und wir haben eine App. In dieser App kann, wenn du Versicherungsmakler bist, ich bin dein Kunde, kann ich reingucken, was hat der Christoph, was habe ich beim Christoph für Verträge abgeschlossen? Kann ich reingucken.
Sehr viele.
Sehr viele zum Beispiel. Idealverträge, genau.
Ich bin
genau.
Ziemlich ängstlicher Mensch. Nee. Oh.
Aber ich könnte sehen, was habe ich für Verträge.
Ja.
So, jetzt hier wieder, es gibt Apps am Markt, da kann ich beispielsweise auch Vertragsänderungen in der App schon vornehmen. Mhm. Ich kann hergehen und kann sagen, ja, ich schließe das und das ein, das und das aus, etc. Du hast mich gefragt, welche Rolle das jetzt wirklich spielt. Mhm. Meine Wahrnehmung in den Gesprächen, die ich führe, eher die untergeordnete Rolle. Mhm. Du musst halt die Zielgruppe dafür schlussendlich auch haben. Mhm. Die Makler, die ich kenne, die sagen, App ist mir gar nicht so wichtig. Mhm. Ja, egal, ob ich jetzt Vertragsdaten ändern kann oder nur meine Kunden die Vertragsdaten nur einsehen können, das spielt für mich gar keine so übergeordnete Rolle. Aber dann habe ich auch Makler, die schwören auf sowas. Mhm.
Also, ja. Das ist, wir kriegen auch ähnliche Feedbacks, also dass eben, also der klassische Maklerkunde eigentlich auch den klassischen Kommunikationsweg zum Makler auch haben möchte. Also, aber na klar, also die neuen Entwicklungen, die sind da natürlich auch nicht zu verachten und haben ihre Vorteile. Insofern werden wir uns da auch alle dran gewöhnen müssen. Benjamin, jetzt haben wir ja quasi mit dir jemanden, der das ganze Thema Akademie ja mit sehr viel Herzblut betreibt. Erzähl mal kurz, weil ihr seid dort, finde ich, auch wirklich ganz, ganz weit vorne am deutschen Markt. Erzähl mal kurz, welche Rolle spielen beispielsweise Feedbacks aus dem Außendienst, also zum Beispiel auch von den Kollegen von Marco oder eben auch direkt von den Maklern, und wie konzipiert ihr daraus eigentlich eure ganzen Tätigkeiten in der Akademie, denn das ist ja mittlerweile so vielseitig und so ein Riesenstrauß eigentlich, den ihr dort zur Verfügung stellt. Erzähl mal, wie ist eure Denkweise dahinter?
Ja, also wie kann man das Feedback reinholen, wie kann man die Wünsche reinholen, einfach indem man Umfragen macht, aber wir leben halt auch viel aus Erfahrung, ich nenne das mal so. Und alle, die wir da in der Akademie arbeiten, waren halt vorher auch im Außendienst. Das heißt, die haben die Makler kennengelernt. Die haben niemanden da, der wirklich noch nie beim Makler saß. Das ist ja auch ganz wichtig, dass wir einfach wissen, was da wichtig ist. Und was soll man sagen? Wie machen wir das? Also wir machen nach jedem Workshop eine Umfrage und halt Noten vergeben werden für Inhalt, wo man auch entsprechend, ist ja auch ganz normal, Kommentare dazu abgeben kann. Und das lesen wir uns wirklich durch und machen aus, was so blöd wie es klingt. Also wir machen das nicht aus Spaß, wir teilen keine Zettel aus, sondern wir machen das online. Und dann haben wir halt daraus unsere Erfahrung. So entwickeln wir uns. Und wir haben halt auch viele Leute aus verschiedenen Fachrichtungen. Also ich komme zum Beispiel aus der BAV. Mhm. Meine Kollegen haben darauf keine Lust. Sie wollen das nicht. Ist auch richtig so. Ich habe auch keine Lust auf Gewerbe. Ja. Und so ergänzt man sich halt, dass man da Leute hat, die das halt können. Leute aus der Industrie und sonst halt die Umfragen und halt die Erfahrung aus dem Workshop. Das ist so das Wichtigste, was wir tun.
Ja, und wenn die Akademie und Vertrieb sind ja verbrüdert und verschwestert.
Ja, klar.
Einmal im Jahr.
Und wir haben auch Vertriebsmeetings zusammen. Also wir tauschen uns aus und das ist für uns alle super wichtig.
Ja. Wie geht ihr die Herausforderung insgesamt an? Denn ihr habt ja, ich sag mal, ihr seid so groß, ihr bildet eigentlich alle Altersgruppen von Maklern ab. Jetzt würde ich mal sagen, wenn ihr den Markt abbildet, dann habt ihr eher, glaube ich, Makler, die 50 plus sind oder sehr viele davon. Die Herausforderung ist ja jetzt sozusagen auch den Nachwuchs zu fördern oder sozusagen ranzubringen. Wie nehmt ihr das so auf in eurer Art, Informationen zu transportieren? Also du hast selber gesagt, du betreibst einen Podcast. Also das ist wahrscheinlich dann eine Sache, die wahrscheinlich eher von Jüngeren dann auch gehört wird, oder?
Ja gut, das können wir jetzt nicht nachvollziehen. Aber wenn ich angesprochen werde, sind es Jüngere, um es mal so zu sagen, da auf dem Podcast. Und auch so die Nachfolge, was du eben gesagt hattest, Marco, ich weiß jetzt nicht, ob ich dir das Wort wegnehme, obwohl das ist eigentlich kein Bereich von uns beiden. Wir sorgen ganz arg dafür, dass halt Unternehmen vernünftig übergeben werden. Das ist ein Unternehmensparkplatz, weil wir wollen halt nicht, so blöd wie es klingt, ich weiß auch nicht, ob die Aussage irgendwie gefährlich ist, aber dass halt Großmakler aber größer werden. Wir wollen das fördern, was wir einfach leben. Also die mittelständischen Makler, Durchschnitt bei uns 7 Mitarbeiter, das begleiten wir halt von Anfang an. Wenn ein Thema mal sagt, ja, Übergabe kommt mal auf mich zu, das macht ja einfach das Alter, dann fangen wir halt an, entsprechend alles auf die richtigen Beine zu stellen mit dem Unternehmermarktplatz.
Also ihr begleitet schon sozusagen Leute, die sagen, jetzt in den nächsten 3, 4, 5 Jahren.
Nee, schon viel früher. Wir stellen schon viel früher die Reife. Unternehmensform. Maklerverwandlungsprogramm, was du gerade gesagt hast, ob die Kunden vernünftig dokumentiert sind, ob alles drin ist. So blöd wie es klingt, ob wir aktuelle Maklermandate haben. Und das machen wir dann halt alles von vornherein. Viele kommen erst so spät zu uns, aber es sollte eigentlich viel früher beginnen.
Das ist klar.
Und ja, das ist halt das, was wir machen. Und ich habe gerade eben für mich festgestellt, vielleicht kannst du das mal bestätigen oder nicht, dass der Teilnehmerkreis immer jünger wird. Oder uns, kann das sein?
Ich hoffe es.
Aber man merkt das doch. Also ich merke es auf jeden Fall in der Akademie. Vielleicht ist es mein Thema. Mit dem Thema ist es anders, aber ich merke es auf jeden Fall für mich.
Also aus vertrieblicher Hinsicht, das hast du auch gerade gesagt. Und du hast es auch gesagt. Also der Altersdurchschnitt geht halt Richtung 60, okay?
Ja.
Also wir müssen, und die Rente ist wohl verdient. Das ist ein völlig normaler Prozess, dass jetzt die Makler halt langsam in Rente gehen.
Ja. Ja?
Wir als FEMA müssen halt schauen, dass die nächste Generation zu uns kommt. Also da gibt es meiner Meinung nach gar keine Frage. Jetzt weißt du aber auch, Christoph, dass nicht jeder unbedingt bei der FEMA mitmachen kann. Okay, wir haben Aufnahmekriterien, die sind auch bekannt. Und es gibt Makler, die sagen, naja, FEMA ist cool, aber ey, ich kann da eh nicht mitmachen. Ja? Für Jungmakler, für die sogenannten Jungmakler, haben wir aber erleichterte Aufnahmekriterien geschaffen. So, und aus vertrieblicher, auch akademischer Hinsicht ist es halt für uns wichtig, das den Leuten mitzuteilen. Und dazu müssen wir als Außendienstler diesen jungen Leuten das so leicht wie möglich machen, einfach eine Willkommenskultur schaffen. Schon in den Gesprächen, wenn du den jungen Menschen dran hast, der sagt, ja, ich kann bei euch vielleicht nicht mitmachen. Nein, hey, komm, lass uns reden. Komm zu FEMA. Ich habe einen Clip letztes Jahr beispielsweise auch gedreht. Jungmakler, komm zu FEMA. Der Jungmakler Award ist jetzt bei der FEMA, was mich super, super gefreut hat.
Ja. Habt ihr Zeug ins Haus geholt.
Ja, 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 richtig, richtig gut. Und einfach die Kontakte suchen und uns mitteilen. Ja.
Also, so wie ich das einschätze, jetzt von außen, jetzt, also außen von FEMA sozusagen, also wahrscheinlich eine große Grundlage ist ja, dass ihr für junge Leute, die mal Bestände übernehmen, ja zumindest erstmal eine gute Datengrundlage habt, oder?
Ja,
also das ist ja bei Bestandsübernahmen ja oft das Thema. Also wenn man jetzt, sag ich mal, das unbegleitet machen würde, dann hat man ja oft das Problem eigentlich, dass man sagt, okay, also ich kaufe einen Bestand und gehe da ran und dann stellt man dann erstmal so langsam fest, was in dem Bestand steckt. Das ist ja bei euch jemand, der in eurem System arbeitet, also ein Bestand, der sozusagen dort gepflegt ist, der ist ja wahrscheinlich dann extrem gut einsehbar, gut bearbeitbar und das ist wahrscheinlich schon ein besserer Start auch für einen jungen Kollegen. Dann helft ihr denen dann eigentlich auch so in den Abläufen? Also wie coacht ihr denen sozusagen, dass ihr sagt, so und so kann man sein Büro organisieren, seinen Alltag organisieren oder geht es eher in Richtung Produktetechnik?
Das ist ja deine Aufgabe im Vertrieb. Also ja.
Es ist beides. Also
das war gerade lustig, jetzt war wirklich Fingerzeig jeweils auf den anderen.
Also du hast gerade gesagt,
ja,
dass der Bestand dann eben auch digital schön sortiert ist. Ja. Ja, das ist mal das eine, aber bei der FEMA hast du noch einen anderen Vorteil, dass du ja auch Deckungskonzepte da drauf hast. Ja. Du hast nicht diese Tretminen meistens da drin.
Ja.
Oder sagst du holst dir jetzt, übernimmst einen Bestand und du weißt gar nicht, was du dir da übernimmst. Ja. Wenn das von dem FEMA-Makler kommt, dann kannst du davon ausgehen, dass dieser Bestand gut gepflegt ist.
Richtig. Ja.
Das ist ein Riesenvorteil. Es sind aber nicht nur die jungen Menschen, die einen Bestand unbedingt übernehmen. Guck dir das mal an. Die Makler, die jetzt in die Maklerschaft wechseln, kommen aus Schließlichkeiten raus beispielsweise.
Ja. Ja.
Das ist genauso eine Personengruppe, wo ich sage, da müssen wir einfach da sein. Ja? Und sagen, okay, wenn du wirklich in die Maklerschaft gehen willst, freier Versicherungsmakler werden willst und die Voraussetzungen dafür erfüllst, kannst du bei der FEMA mitmachen.
Ja?
Und dann zeige ich natürlich unser System, zeige die Möglichkeiten, die Prozessebene. Und gerade bei den jungen Menschen ist die Prozessebene, dass es einfach passiert, dass es sicher passiert, ja, super wichtig.
Glaube ich auch. Ja. Also das heißt, ihr seid eigentlich ein guter, also in der Startup-Szene hätte man wahrscheinlich gesagt, ein guter Inkubator, um Leute sozusagen neu ins Business zu bringen und dann mit ihren Beständen dann eben auch erfolgreich zu machen, ja.
Sehr, ich überlege die ganze Zeit für mich, was ist eigentlich wichtiger, Prozesse oder Abdeckungskonzepte?
Also würdest du die jungen Menschen fragen, wahrscheinlich die Prozessebene. Da sind die extrem angreifbar und die wollen sowieso, dass es eher schnell vonstatten geht. Ja? Aber die haben schon auch verstanden, dass Deckungskonzepte und diese Deckungslücken, die du dir vielleicht reinholst, gefährlich sind. Da haben die auch keinen Bock drauf.
Wenn wir schon bei jungen Leuten sind, lass uns mal über ein Trendthema sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber KI ist im Moment so ein Thema. Ben, sag mal, gibt's bei euch schon KI, also wirklich praktisch in der Anwendung? Oder ist das was man noch erstmal etwas abwartet und schaut, also wo es dann wirklich Sinn macht? Oder?
Ich muss gerade mich reinlachen, weil ich war in Karlsruhe und habe meinen ganzen Tag eine Prüfung geschrieben. Ne? Und dann haben die gesagt, schieb doch einfach die PowerPoint in die KI, die schreibt die Prüfung. Ist
ja
super, so bist du. Das ist findest du langsam Anwendung bei uns. Aber fachlich muss man da vorsichtig sein, haben wir gemerkt.
Genau, das ist das, was der Benni gerade auch sagt. Also kannst da mit ChatGPT und OpenAI sicherlich einiges erleichtern. Ja. Aber wenn es in die fachlichen Themen reingeht, du musst dich darauf verlassen können, dass es richtig ist. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt.
Aber, also sprich konkret, also es ist noch nichts sozusagen, was ihr jetzt so in den Arbeitsalltag irgendwo jetzt integrieren wollt oder...
Eine Frage an dich, Christoph. Ja. Weil
jetzt KI, fragst du jemanden von einem Versicherungsunternehmen.
Ja,
ich komme sofort mit Datenschutz.
Ja, okay. Also ihr Versicherer habt durch KI, und das weiß ich, habt eure Arbeitsrückstände in der Schadenbearbeitung, sind einige Versicherer dabei, die durch KI die Arbeitsrückstände massiv verbessern konnten. Also die ganzen unnötigen Arbeiten, die ein Schadenregulierer teilweise hat, bevor er überhaupt zu dem kommt, was er tun soll, nämlich den Schaden regulieren, fallen weg durch den Einsatz von KI. Mhm. Ja? So, und das macht ihr schon gut vor, meines Erachtens.
Also das stimmt, die Branche hat sich da auf jeden Fall schon nach vorne bewegt. Also das macht ja auch Sinn. Also da, wo ich strukturierte Daten habe und sozusagen dann eben auch eine KI dann vernünftig trainieren kann, dann ist das ein Anwendungsfeld, das kann man machen. Es wird auch in Zukunft noch deutlich mehr geben, das ist ja auch völlig klar. Aber bei uns, wie gesagt, ist ja immer das Thema, und das ist ja bei uns auch tatsächlich relevant im Bereich auch mit den Wirtschaftsprüfern und etc. Also da muss man ja wirklich dieses Datenschutzthema ja immer als allererstes mal aufmachen. So. Also insofern ist es, glaube ich, auch mit ein Grund, warum unsere Branche noch da etwas vorsichtiger ist. Aber die Anwendungsfälle, ich glaube, die kann man schon sehen oder aufzählen und einige sind eben auch schon in Nutzung. Und jetzt hast du gerade ein gutes Beispiel gegeben. Ja klar, in der Schadenbearbeitung, also um sozusagen zu filtern, also wo kann man eigentlich schnell regulieren oder wo muss wirklich ein Mensch oder ein Sachbearbeiter eben wirklich rübergucken, dann ist das wahrscheinlich einer der großen Trends. Ja.
Genau, Stand jetzt, ich bin ja immer ein Freund davon, einfach nicht so diese Marketingblase KI jetzt einfach noch weiter aufzublasen, sondern einfach zu sagen, wo ist jetzt KI, wenn du es so sagen willst, oder antrainierte, trainierbare Algorithmen schon im Einsatz. Völlig unaufgeregt sind die schon im Einsatz. Also das kennst du beim Dokumentenauslesen beispielsweise. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel von der FEMA. Du hast die Möglichkeit, wenn wir Korrespondenz über E-Mail führen beispielsweise, kann ich mir weiterleiten in mein FEMA Office. Was passiert dann? Der Algorithmus liest den Absender aus und den Empfänger und ordnet das dem Kunden in deinem Maklerverwaltungsprogramm, in dem Fall FEMA Office, zu.
Ja. Ja.
So, natürlich ist das eine KI, die das ausliest. Ja. Aber das geht ja noch weiter. Jetzt stellst du dir mal vor, einen Bedingungsvergleich. Bedingungsvergleich. Mhm. Ja. Und ich rede nicht von zwei Bedingungswerken gegenüberstellen. Nimm mal 20, 30. Da brauchst du Rechenpower, da brauchst du KI-Power. Ja. Da ist eine KI natürlich hilfreich, wenn die weiterentwickelt wird. Und die muss fehlerfrei dann auch funktionieren.
Ja, definitiv. Mhm. Also wir haben selber, ich meine, als Versicherer machst du ja auch immer Forschung und Entwicklung. Also wir haben neulich mal zusammen mit unserem IT-Chef haben uns mal eingesperrt und haben über eine KI einen Chatbot gebaut, innerhalb wirklich von, ich würde sagen, unter einer Stunde. Mhm. Der Chatbot sollte Pflege beraten. So, und wir haben den nur gefüttert mit unseren Versicherungsbedingungen und mit einer Internetseite, die heißt deinepflege.de, wo im Prinzip Allgemeinwissen über das Thema Pflege eben gesammelt wird. Und dann haben wir den Chatbot eben ausprobiert. Und es war wirklich, wirklich erstaunlich, also wie gut und wie präzise der eben wirklich die klassischen Kundenfragen dann eben dort klären konnte. Und das war schon so ein Aha-Erlebnis, also wo wir gesagt hatten, okay, ein Chatbot in einer Stunde zu bauen, wo man vielleicht, Ben, du kommst eher aus der BAV, ich weiß, da gab es verschiedene Anbieter von Portalen, die auch versucht hatten, in den vergangenen Jahren, bevor KI sozusagen groß wurde, Chatbots zu bauen. Das waren Millionenprojekte und haben Jahre an Ressourcen auch gebunden. Und das Ergebnis war okay oder bedürftig. Der Anwendungsfall war ja immer, also ich bin quasi in der Belegschaft von 5.000, 6.000 Leuten und kann natürlich das nicht abberaten, sondern ich versuche das eben über einen Chatbot zu lösen. Und wenn man sich anguckt, was man jetzt also mit diesen wenigen Mitteln, die man dann eigentlich nur noch einsetzen muss, was man jetzt plötzlich für Ergebnisse hat, also da an der Stelle ist mir eigentlich zum ersten Mal bewusst geworden, was KI wirklich auch für Nutzen haben kann.
Aber habt ihr den Chatbot dann auf die Kundschaft losgelassen oder die Maklerschaft?
Natürlich nicht.
Warum nicht? Warum nicht? Warum
habt ihr es nicht gemacht? Jetzt kommen dann die ganzen Themen, Datenschutz, dann Beratungshaftung, also jetzt kommen die ganzen regulatorischen Themen dann sozusagen dazu. Also so wie er war, hätte ich gesagt, wahrscheinlich berät er auf Pflege besser als die Hälfte der Vermittler. So einfach, weil sich ja viele Vermittler auch mit Pflege nicht wirklich viel beschäftigen. So, das muss man ja so sagen. Also insofern hätte ich gesagt, qualitativ Haken dran. Hätte man machen können, aber genau an der Stelle muss man natürlich sagen, ne, gerade als Versicherer, so, also jetzt geht es darum, Risiken zu identifizieren. Also,
richtig.
Da sind wir wieder hinter. Aber das wird sich mit Sicherheit jetzt in den nächsten Monaten auch etwas anders darstellen, beziehungsweise wenn wir da deutlich mehr Liebe reinstecken in das Thema, dann glaube ich schon, dass wir da irgendwann auch ein Ergebnis haben werden, wo wir sagen können, okay, das können wir dann auch verantworten. Ne? Also das kann man dann zumindest vielleicht auch als Beratungshilfe einsetzen. Also ich meine, jetzt können wir mal drüber diskutieren. Also was wären Anwendungsfälle von KI für ein Maklerbüro? Also wo sieht man da beispielsweise Unterstützung? Jetzt hattest du schon gesagt, ja, ja. Dokumente identifizieren, zuordnen, also sozusagen die vorbereitenden Sachen.
Stell dir vor, wir haben ja Rechner auch, dafür steht die Firma auch, wir haben super gute Rechner, aber was passiert da? Der Makler geht rein und stellt Tarife gegenüber, weil er halt ein Fachwissen hat, stellt die gegenüber und er stellt das Angebot. Jetzt stell dir vor, du machst eine Risikoanalyse in deinem Firma Office mit Firma Risk und dann sagt dir die KI, okay, ich gehe jetzt in den Rechner rein, ich habe alles, was ich brauche und stelle jetzt genau passend aufgrund dieses Risikoprofils 3 Angebote zur Verfügung. Mhm. Passt, tipptopp, da ist alles mit drin. Mhm. Aber das kann passieren, das wäre sicherlich der Traum von einigen. Ja? Mhm. Aber es ist doch wie beim Autofahren. Nur weil du einen Spurassistent hast oder ein Tempomat hast oder sowas, lehnst du dich ja nicht zurück und fängst an Schlafen an. Sondern du bist immer griffbereit, weil du nicht hundertprozentig vertraust, was hier passiert. Und das wird noch lange so sein. Mhm. Weil nur weil du eine KI hast, die das theoretisch kann, woher weißt du, dass du es hundertprozentig richtig machst? Es wird meiner Meinung nach länger dauern, dass man wirklich sagen kann, ich gebe die Verantwortung jetzt in dem Fall wirklich an die KI ab. Und das passt dann schon.
Mhm. Es gibt auch so meine Standard, persönliche Einschätzung. Es gibt auch so Standardfälle wie Adressänderung, kommt rein. Ja. Da könnte ja die KI sagen, wir kennen über FEMA jetzt als Beispiel Ansprechpartner bei den Versicherern, wir kennen die E-Mail-Adresse, wir können jetzt die E-Mail auslesen.
Ja.
Das sind so Visionen, die wir haben, dass einfach so Standardfälle vom Tisch wegkommen. Erstmal losgelöst von der Beratung.
Wo ja auch nicht so viel Schlimmes passiert, wenn jetzt dann doch mal ein Fehler dabei ist.
Das ja auch halt 130 ja, also okay, statt 130, das kann man passieren, ja, aber genau. Passiert auch nicht so oft.
Das ist genau das, was du jetzt sagst. Das sind so all diese Prozesse, die ich manuell eigentlich machen müsste, da wo nicht viel verkehrt gehen kann, was die KI für mich einfach erledigen kann. Damit ich mich aufs Wesentliche konzentriere, die Fachlichkeit und die Beratung und die Arbeit am Risiko vor allem.
Ja, definitiv. Schlagen wir doch mal einen kurzen Bogen, aber weil das gerade so gut dazu passt. Also, weil die Themen, die wir gerade besprochen haben, bringen das eigentlich alles zusammen. Also wir haben festgestellt, der Großteil der Maklerschaft ist eher im fortgeschrittenen Alter. Also wir haben viele Leute, die sich jetzt eben auch mit Unternehmensnachfolge jetzt beschäftigen. Wir haben ja trotzdem viele Kunden, die einen Beratungsbedarf haben. So, und wir haben, sage ich mal, nicht die gleiche Anzahl an Nachwuchskräften, wie wir jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch abgeben werden. Also was kommt denn auf die Nachwuchskräfte drauf zu? Was sind denn die Skills eigentlich, die ein Vermittler in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten vorhalten muss, um seinen Maklerbetrieb vernünftig hinzubekommen und dem Beratungsauftrag nachzukommen?
Gute Organisation. Gut, dann ja vielleicht auch KI. Also dass ich wirklich die Zeit habe, diese ganzen Vorfälle. Ich nenne es jetzt Vorfälle, wie ich eben gesagt habe, Schadenmeldung, Adressänderung, alles das, was man halt abhält von dem, was man da nicht machen möchte, halt vom Kopf kriegt. Genau. Also gute Organisation, zum Beispiel mit Firma Office.
Zum Beispiel mit Firma Office, was wir jetzt schon haben, was der Benni auch gerade sagt, möchte ich ergänzen darum, um die Bereitschaft auch Digitales anzunehmen und umzusetzen. Denn da hapert es momentan. Ja? Ja. Wir haben schon vieles da, aber wenn du gewohnt bist, eben nicht digital zu arbeiten, wirst du es halt mit 60 wahrscheinlich auch nicht mehr großartig anfangen. Ja. Ja, das ist momentan so, was ich so mitnehme, manchmal ein Problem. Aber es wird alles digitaler.
Ja.
So, und das ist ein Skill, den du brauchst, dass du diese neuen Techniken mit KI und mit Digitalem auch annimmst und umsetzt, damit du deine Organisation richtig auf die Reihe kriegst.
Allein schon die jungen Makler, die sagen, ich fahre doch nicht mehr raus zum Kunden.
Ja.
Die kommen zu mir oder ich habe halt ein Online-Beratungstool. Ne?
Ja.
Da hört man auch ganz viel, das ändert sich halt.
Wie ist so der aktuelle Stand bei Online-Beratung? Also wenn jetzt mal, jetzt, also wahrscheinlich kann man es nicht exakt messen, aber wenn ihr jetzt mal schätzen müsstet, also wie viel Prozent der Beratungen finden online statt, so bei euren durchschnittlichen Maklern?
Ich habe das vielleicht auch eben so allgemein gesagt. Natürlich meine ich jetzt nicht die qualifizierten Beratungen, sondern die Kleinigkeiten.
Ja, genau. Also das kann ja mal sein.
Das ist trotzdem schwierig zu sagen. Hast du da ein Gefühl aus dem Vertrieb?
Ich habe das Gefühl, dass da Corona einiges besser gemacht hat, weil die Stabilität von Teams beispielsweise auch massiv sich verbessert hat. Das ist nun mal so. Und deswegen gehen jetzt auch etwas ältere Kollegen schon eher dazu über, auch mal einen Teams-Call zu machen.
Ja.
Ja? Wenn du jetzt von mir hören willst, prozentual, wie der nach oben gegangen ist.
Oder über den dicken Daumen?
Würde ich jetzt sagen, mein Gott, 40%. Das ist eine ganz grobe Schätzung jetzt. Ja? Ja. Eine ganz, ganz grobe Schätzung. Aber was ich weiß, es ist nach oben gegangen. Die Bereitschaft hat sich erhöht, weil du diese technischen Hürden einfach auch nicht mehr so hast.
Ja.
Weil es einfach funktioniert.
Ja, ist klar.
So, wenn du eine Beratung machst, und das war vor Corona so, und das Bild hat halt gehakt oder da funktioniert, dann lässt du halt da die Finger davon. Aber da hat Corona echt einiges bewirkt, muss ich echt sagen.
Na, zumindest ja auch auf der Seite des Kunden, weil die Akzeptanz da ist ja auch deutlich gestiegen wahrscheinlich.
Aber allein, dass man diese Überlegung hat, fahre ich jetzt eine Stunde zum Kunden, um das zu machen, oder mache ich es nicht? Allein, dass diese Überlegung reinkommt.
Ja.
Ich mache vielleicht lieber online. Das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass man sich Gedanken macht über seine Arbeitskraft und wo man sie einsetzt. Das ist ja absolut positiv.
Definitiv. Also eigentlich für beide Seiten.
Genau.
Ne? Sowohl für den Kunden als auch für den Vermittler. Ja.
Genau.
Aber was ich möchte noch ganz kurz, weil du gefragt hast, was sind die Skills, die ein Vermittler braucht? Das kannst du im Wesentlichen meines Erachtens auf diese drei Bereiche runterbrechen. Das ist diese Organisation, digitales Annehmen. Das zweite ist Fachwissen, das ist ein zeitloser Skill, den auch ein Versicherungsmakler auch in Zukunft haben muss, denn das ist ja auch seine Daseinsberechtigung, sage ich mal. Ne? Also die Kunden werden größtenteils auch hybrid bleiben. Das heißt, die schauen sich vielleicht im Internet irgendwas an, sind sich aber nicht hundertprozentig sicher und fragen dann ihren Versicherungsmakler. Und der zweite zeitlose Skill ist Empathie.
Ja.
Du wirst, egal wie gut eine KI ist, kannst du keine Empathie erwarten. Ich meine, wir dürfen ja offen miteinander reden. Das hier ist ein schönes Lokal, war vorher mal ein Puff. Ja?
Ja.
Und den Puff brauchst du auch nicht nach Liebe suchen. Weißt schon. Also, und bei einer KI brauchst du nicht nach Empathie suchen.
Ja.
Okay? Also, aber die Kunden sind so, der Versicherungsmakler oder die Versicherungsmaklerin ist Problemlöser, ist dein erster Ansprechpartner.
Ja.
Ich bin auch über einen Versicherungsmakler versichert. Mit all diesen Themen, wo ich mich nicht auskenne. Und ich erzähle dem alles, weil ich will einen Menschen vor mir haben. Und das ist mir enorm wichtig, weil schlussendlich zahle ich ja auch was dafür und will ja auch, dass ich dann richtig abgesichert bin und nicht über eine Maschine abgesichert bin.
Ist ja so. Ich meine, das Produkt am Ende, was wir verkaufen, eine Versicherung ist ein immaterielles Gut. Also das heißt, also was ist denn dann der Wert dahinter? Also der Wert ist ja Vertrauen. Und Vertrauen ist ja dann nicht nur auf der Produktgeberseite, also bei den Versicherern dann wichtig, sondern genau bei dem Menschen, der das für mich eben auch eingerichtet hat, den Vertrag, und gesagt hat, okay, das passt eben auf deine Lebenswirklichkeit. Und deshalb glaube ich auch, also dass der Großteil der Kunden eben bei allen Entwicklungen, die es gibt, oder bei all der Transparenz, die es mittlerweile gibt, dann immer zumindest nochmal die Bestätigung haben will, dass das, was er sich schon mal überlegt hat oder was er sich vielleicht selber recherchiert hat, dass das alles richtig ist, so wie er es macht.
Und das wird noch lang so bleiben.
Das glaube ich auch.
Ist aber gut so. Also die Amazons, Meta sind auch nicht blöd, aber die wissen ganz genau, wie das Geschäft funktioniert. Die beschäftigen sich ja damit.
Ja.
Eine Maschine, wie du gerade gesagt hast. Ne? Das ist wie, wenn du im Urlaub bist und irgendein Verkäufer spricht dich an auf einer fremden Sprache, du verstehst kein Wort, aber du kannst entscheiden, ob du ihn magst oder nicht.
Ja.
Und das ist halt ganz wichtig im Versicherungsgeschäft, und das ist auch gut so, gerade für uns, finde ich.
Ja, natürlich, definitiv. Sag mal, bei euren Maklern, ihr kommt ja ursprünglich, ich glaube, die FEMA kommt sehr ursprünglich mal vor allem so aus diesem Gewerbegedanken.
Ja.
Und das sind ja so eure Wurzeln. So mittlerweile seid ihr in allen Sparten super kompetent und weit vorne und habt ein gewisses Renommee. Wenn ihr mal eure Makler so anguckt, also was sind da so Zielgruppen vielleicht, die man gar nicht so auf dem Schirm hat oder die vielleicht vernachlässigt werden? Also
das ist schwierig.
Ja, ich habe mir darüber auch mal Gedanken gemacht. Ja. Ich würde es gar nicht Zielgruppe jetzt unbedingt nennen.
Ja.
Also ich meine, bei meinem vorherigen Arbeitgeber habe ich viel mit Akademikern gemacht.
Ja.
Also was schon Architekten, Ingenieure, Heilwesen etc. Ich habe mich gewundert, als ich zur Firma gekommen bin, dass diese Zielgruppe gar nicht so stark jetzt, sage ich mal, frequentiert ist.
Ja.
Weil es, wie du schon sagtest, eher so aufs mittelständische Gewerbe, Privatkundengeschäft. Aber die Hauptzielgruppe ist schon da. Und zwar, das ist der Bestand, schlussendlich. Da wird immer noch aufgrund Zeitmangel zu wenig Zeit reingesteckt. Also wenn ich mit den Maklern rede, die sagen zu mir, ja, ich weiß, also im Bestand müsste ich eigentlich viel mehr machen, aber mir fehlt einfach die Zeit. Mhm. Ja? So, und dann kommen wir im Außendienst natürlich auch ins Spiel, um denen zu zeigen, hey, okay, pass auf, du hast hier Produkte, wie unser Bestandsupdate, mhm. du hast Techniktools, die dich unterstützen, oder du hast unser FEMA Backoffice, die die ganze Arbeit für dich im Bestand abnehmen können. Du musst denen halt nur sagen, was du brauchst. Ja? Da kommen wir im Vertrieb stark ins Spiel, dass wir das den Maklern auch mitteilen, um denen einfach auch so die Sorge vom Angstfaktor Zeit zu nehmen. Ja? Weil da ist immer sehr, sehr stark auf Neugeschäft alles ausgerichtet ist.
Ja, wenn ich mal angeben darf, eine Privathaftpflichtversicherung kriegst du bei uns, einfach mal als Beispiel, in 3 Minuten mit Angebot, mit Police, die dann 3 Minuten später noch kommt vom Versicherer, also in Summe 6 Minuten. Ich räume jetzt mal auf. Also ich gebe es in den Rechner ein mit Produktwissen und in 6 Minuten, 7 Minuten hat der Kunde seine Police.
Ja.
Das ist Zeitersparnis.
Ja.
Darum geht es ja, dass man halt für die anderen Sachen einfach Zeit hat.
Ja. Aber es gibt so eine Hochrechnung, von der hast du ja auch mal gehört, dass du für einen Neukunden eigentlich 6-mal so viel Zeit brauchst wie für einen Bestandskunden. Also ob der Faktor 6 jetzt unbedingt richtig ist, weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall brauchst du mehr Zeit für einen Neukunden als für einen Bestandskunden. Ne? Muss ich halt mal damit auch befassen.
Das ist ja wirklich auch was wir mit unserem Geschäftsmodell, wir sind ja sehr stark in Produkten auf die Generation Babyboomer konzentriert. Und das ist eigentlich so ein klassisches Beispiel für Bestandsarbeit. Was wir auch immer nicht so richtig zusammenkriegen, ist, warum da nicht so viel mehr Fokus drauf liegt, also auf den Bestandskunden, denn der hat ja alle wesentlichen Entscheidungen mit dem Vermittler schon mal getroffen.
Korrekt.
Also, wenn ich mir mal den klassischen Fall angucke, also ich nehme heute einen 60-Jährigen, so, der hat ja optimalerweise vor 30 Jahren seine Altersvorsorge mit dem Makler geregelt. So, und der kommt jetzt in die Region, wo er merkt, okay, ey, das ist ja toll, wie der mich damals beraten hat, weil die ganzen Probleme, die ich jetzt in der Zeitung lese oder die ich jetzt im Fernsehen sehe, die sind ja alle schon mal irgendwie gemacht worden. Oder wahrscheinlich gab es im SAUK-Bereich auch mal einen Schadenfall, der irgendwie gut abgewickelt wurde. Also dass der Vermittler, der Makler, der Richtige ist, den ich hier habe und dass ich dem vertrauen kann, ist ja völlig klar. Und dann ist es doch eine tolle Basis, um zu sagen, ja, okay, gucken wir uns noch mal an, also was vielleicht für Bedarfe links und rechts jetzt bei dir mal entstehen, weil ein Babyboomer, also ne, der hat mal wieder andere Bedarfe. Also da reden wir jetzt über unser Lieblingsthema, also nicht, weil wir das Thema so sexy finden, sondern weil es einfach ein Riesenbedarf ist, das Thema Pflege.
Ja.
Oder auch Themen wie Sterbegeld oder eben klassische Anlage, um sozusagen dann Richtung Rente jetzt keine großen Risiken mehr einzugehen. Und da sind wir auch der Meinung, da liegt so viel Potenzial in diesen großen Maklerbeständen, die man eigentlich gut heben könnte, weil eben, wie gesagt, der Kunde nicht von vorne überzeugt werden muss. Und was wir aber feststellen ist, die Konzentration im Neugeschäft geht dann trotzdem immer wieder in Richtung, wie kriege ich den 25- bis 30-Jährigen, dem ich jetzt im Prinzip dann alles machen kann. Das sind aber weniger, viel, viel weniger Leute, als die quasi im Bestand sind und die eben auch die Vermögen haben, um auch Versicherungen zu kaufen. Also das ist so ein bisschen das Paradoxon. Ne?
Ich glaube, das liegt daran, dass wir nur noch reagieren, nicht agieren. Da sagt der 60-Jährige zu seinem Sohn, geh mal dahin, der hat das gut gemacht.
Ja.
Wir reagieren nur noch. Wir agieren nicht mehr im Bestand, weil wir dafür einfach nicht die Zeit haben. Aber daran arbeiten wir
ja. Aber ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, glaube ich, den du gerade angesprochen hast. Es ist wahrscheinlich dann das Zeitproblem, oder? Also
ja, wird uns gespiegelt. Also.
Ja.
In der Tat, als größtes Problem. Keine Mitarbeiter. Also wirklich, ich hoffe, ich darf das verraten. Wir hatten einen Workshop Fit für Führung. Da bereiten wir Leute halt auf eine Führungsposition im Marktunternehmen vor. Mhm. Und wir haben eine WG, da wohnen Studenten. Mhm. Die studieren Versicherung. Die haben sich auf die gestürzt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn, hast du schon einen Job, hast du schon einen Job. Da sieht man ja, wo das Problem ist. Das ist ja wirklich
eindeutig, ja.
Ja. Und deswegen, natürlich kommen junge Leute, die werden empfohlen, aber wirklich im Bestand arbeiten. Und gerade auch, ich habe gerade die Zahl nicht im Kopf, was an Auszahlungen dieses Jahr wieder rauskommt aus Lebensversicherung. Das ist ja noch steuerfrei, das ist Wahnsinn.
Es ist ein Rekordjahr. Wir wissen das auch von den Partnern. Wir arbeiten ja mit vielen anderen Erstversicherungsunternehmen zusammen und alle erzählen uns das Gleiche. Es ist in jedem Unternehmen jetzt ein Rekordjahr, wird dann geschlagen vom nächsten, vom übernächsten, vom überübernächsten Jahr. Es laufen so viele Lebensversicherungen aus wie noch nie. Und wir haben ja gleichzeitig auch große Vermögenswerte, unabhängig von den Auszahlungen jetzt. Also das sind ja, also wenn ich mir die Babyboomer angucke, das sind ja die Leute, die sozusagen jetzt ihre Immobilien abgezahlt haben, wo die Kinder auch schon dann aus dem Haus sind und selber auch schon arbeitstätig sind, wo wir in der Regel 2 Einkommen haben. Also Da ist wirklich viel Vermögen da und aber eben auch neue Versicherungsbedarfe, die da einfach entstehen, die man sich angucken könnte. Ne? Und dann
das diskutieren wir auch gerade. Wie bewerben wir? Das heißt, bewerben wir? Es ist ja keine Werbung dafür, sondern wie kommunizieren wir, dass der Versicherungsmantel einfach vernünftig ist, um Geld wirklich auch anzulegen? Sonst hätten ja Leute, ich will jetzt nicht unseriös klingen, aber die Menschen anrufen und sagen, ich habe hier eine Geldanlage, 50.000 Euro, das läuft. Sonst hätten die ja keinen Erfolg, wenn die Leute kein Geld hätten. Ne? Es ist ja da, es wird ausgezahlt, aber wir müssen halt mehr kommunizieren, dass es den Versicherungsmantel gibt und dass es vernünftig ist.
Ich glaube übrigens auch da ist es einfach nur, also der Kunde selber hat, glaube ich, oft eine hohe Bereitschaft zu sagen, okay, ist alles gut gelaufen mit dem, was wir gemacht haben, dann lege ich das Geld halt wieder bei dir in Form einer Versicherung an. Aber ich glaube, es ist auch wieder das Zeitproblem oder manchmal eben auch Daten oder manchmal ist es auch ein Datenproblem, dass man einfach nicht auf dem Zettel hat, also jetzt läuft eine Lebensversicherung aus und dann ist halt in der Regel der Banker dran.
Aber was macht denn ihr dann, um die Maklerschaft darauf hinzuweisen? Was sind eure Maßnahmen?
Ja, also unsere Maßnahmen sind in der Regel, dass wir, also das Thema ist, wir haben selber im Bestand ja keine, wir haben keine Fondsrennen oder sowas. Ja? Also das heißt, also die Abläufe sehen wir nicht. Was wir aber machen ist, mit den Partnern, mit denen wir unterwegs sind, also andere große Lebensversicherer, die wissen ja ziemlich genau, wann ihre Abläufe sind. Und dann geben wir beispielsweise, das ist jetzt nicht der Makler, das ist dann eben der Ausschließlichkeitsagent, dann geben wir eben schon den Hinweis und machen auch passfertige Angebote an. Ja, pass auf, wenn jetzt hier 250.000 Euro zur Auszahlung anstehen, dann wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit, 50.000 Euro als Eimerbeitrag in eine Pflegerente zu investieren. Da ist auch sofort wieder ein Rückkaufswert dahinter. Also das Geld ist ja, bleibt ja da, also es ist auch verfügbar. Das ist halt eine tolle Lösung, um zu sagen, okay, also ich löse ein schwieriges Problem, und zwar das Thema Pflege dann einigermaßen für mich. Habe eine sinnvolle Maßnahme gefunden, um das Geld sozusagen auch vom Kunden eben weiter dann im Versicherungsbestand zu halten. Und da gibt es eigentlich dann nur Gewinner. So, und das muss man eben konsequent betreiben. Mit den Maklern, mit denen wir das auch aktiv besprechen, also wo wir eben dann...
Also auch Außendienst quasi.
Wir führen auch, ja, wir arbeiten mit vielen mittelständischen Maklern oft sehr eng zusammen, die dann eben genauso sagen, okay, pass auf, diese 20 Lebensversicherungen, die laufen jetzt aus im Laufe des Jahres, macht mir da mal Vorschläge, und da ist es eben oft eben, dann braucht man eben einmal Beitragsprodukte. So. Und das geht eben mit der Pflege super, das geht auch mit dem Sterbegeld super. Das Sterbegeld klingt ja immer so unsexy, aber es hat ja auch einen tollen Zweck, also zwar, dass ich das Thema von meinen Angehörigen wegnehme. So. Und das ist genauso ein Thema, wo man sagen kann, okay, da kann ich mit einem Beitrag eigentlich das Problem sofort lösen. Und wir haben natürlich auch klassische Anlagemöglichkeiten. Also wir haben eine klassische Rentenversicherung, die super flexibel ist, die auch völlig, also sehr, sehr kostenarm ist. So. Das heißt, auch da einmal Beitrag rein, so ein Großteil des Geldes im ersten Jahr schon wieder da und nach Jahr zwei bin ich eigentlich schon im Break-Even. Und immer alles verfügbar und verrentbar, also insofern total flexibel. Und das sind so die Themen, da beraten wir die Makler dann. Ne? Und,
ja, klar.
Aber man muss dann eben sagen, also was eigentlich unser Auftrag ist, ne? Wir müssen eigentlich, jetzt komme ich auch wieder mit dem Modewort, also eigentlich müssen wir Awareness für das Thema schaffen. Also wir müssen eigentlich immer wieder sagen, okay, pass auf, ihr habt Kunden, mit denen habt ihr viel Gutes gemacht, die vertrauen euch und die werden jetzt einfach noch mehr Liquidität haben, und jetzt lasst uns doch überlegen, also wie wir es sinnvoll eigentlich im Sinne des Kunden und dann eben auch für den Vermittler eben dann managen können, und da unterstützen wir auch, wo wir können. Ja? So, also.
Aber ganz im Ernst, die jungen Kunden, die kommen ja nicht, weil die irgendwie durch Gewerbegebiete fahren oder sonst etwas, die kommen doch auf Empfehlung. Also genau das, was du eben gesagt hast, das haben wir jetzt schon mal, das bestätigt das ja. Und eine Pflegeversicherung, da kannst du dich auch weg vom Tisch setzen, das sage ich jetzt nicht, weil du von dem Ideal kommst, die ist doch auch Vermögenssicherung. Was soll ich sparen, wenn mir das passiert? Ist mein Geld doch sowieso weg.
Das ist genau das Thema.
Also, das ist doch wirklich.
Genau, ich hatte neulich mit meinem Vater, ich habe ja im Vorgespräch erzählt, ich komme aus Mecklenburg und mein Vater ist ein richtig sturer Mecklenburger, also so wie man sich ihn vorstellt, ja. Also Versicherung, also geht auch so, ne? Also mag er nicht so gerne. Okay. Und dann hatten wir über Weihnachten haben wir wirklich mal geredet, weil wir hatten auch gerade eine spezielle Aktion, dass wir gesagt hatten, so mit ein bisschen entspannterer Gesundheitsprüfung und Rechnungszins hat sich ja verändert, insofern war so eine Gemengelage, ich habe halt die Chance genutzt und gesagt, wollen wir nicht das Thema Pflege mal für euch machen? Und er war immer der Meinung, nein, das brauche ich nicht machen, weil wir haben ja das Haus. Also, ja. Wenn es darum geht, dann verkaufen wir das. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, pass auf, das Thema ist ja aber, du willst ja so lange wie möglich in diesem Haus bleiben. Also du willst ja nicht, sobald du sozusagen pflegebedürftig bist, dann in die Situation kommen müssen, dass du sagst, okay, egal was passiert, ne, so ich muss jetzt das Haus verhökern und dann habe ich Geld fürs Pflegeheim. Sondern du willst ja eher sagen, komm, wir bauen ein bisschen was um, wir besorgen eine ambulante Pflege, wir managen das alles, das ist eben eine Haushaltshilfe und wir können das alles zu Hause regeln. Du willst das so lange wie möglich im Haus bleiben. Und da habe ich selbst meinen sturen Mecklenburger Vater zumindest zum Nachdenken gebracht. Ich habe ihm keine Versicherung verkaufen können, soweit ging es dann nicht, aber er hat gedacht, er hat zumindest sein Argument dann zurückgezogen.
Also mich hat er überzeugt.
Hast du Anträge dabei, oder?
Ja, genau. Okay, machen wir gleich.
Okay. Ja, aber das ist doch wie bei unserem Makler, wenn wir argumentieren, übergibt ein Unternehmen, das ist dein Lebenswerk.
Kümmere dich
darum. Genauso ist auch das, was ich mir aufbaue, mein Lebenswerk. Ja. Will ich meine Familie damit belasten, dass ich halt in einem... Ich mache jetzt hier Verkaufsveranstaltung für dich. Ja. Aber will ich meine Familie damit überlassen, dass ich irgendwo bei der Diakonie im Pflegeheim bin? Oder möchte ich so untergebracht sein, dass meine Familie nach Hause fährt und denkt, irgendwie ist gut? Das sind auch gar keine Argumente. Natürlich macht man das, wenn man Geld übrig hat.
Ja, definitiv. So, Leute. Abschlussfragerunde.
Okay,
ja.
Gerne.
Ja. Jetzt müsst ihr tough sein.
Tough, okay.
Nennt mal die drei schlagenden Argumente, warum sollen Makler mit der FEMA zusammenarbeiten?
So, fängst du an? Soll ich anfangen?
Also in Summe sollten es 6 sein. Also jeder muss 3 sein.
Okay. Du behältst deine Unabhängigkeit.
Ja.
Deine Ansprechpartner bei den Gesellschaften.
Richtig.
Deine Außenwirkung.
Ja, und die FEMA wird es immer geben, weil wir gehören den Maklern. Wir können nicht einfach geschluckt werden. Auf einmal sind wir weg mit unserem Maklerverbandesprogramm. Warum soll ich jemandem Daten anvertrauen, der weg sein kann?
Richtig.
Wir sind da, wir gehören den Maklern. Das ist.
Du behältst deine Quotagesätze in voller Höhe. Die FEMA verdient ausschließlich doch eine Overhead-Quotage.
Eigentlich war es gemein, auf 6 zu limitieren, oder?
Das ist jetzt Nummer 5. Das ist Nummer 5 jetzt.
Oh Gott, da wird gleich noch. Nein, nur Spaß.
Wer jetzt deine Quotage setzt und jetzt kommt
und, der. Und sensationelle Ausbildung, oder?
Ja, natürlich. Also das Weiterbildungsprogramm ist ja.
Ja.
Und es ist auch nicht anders geplant, nur für FEMA-Makler öffentlich. Und nochmal, wir machen das auch nicht schlecht. Also wir haben nicht nur Masse, wir machen das auch noch verdammt gut, darf ich mal.
So ist es. Es waren nicht 6 mit der Weiterbildung. Ich könnte noch mehr machen, aber es passt schon. Du wolltest 6.
Die anderen reichen 6. Wir nach. Ja. Aber
nee, du hast mitgezählt.
Kam sehr überzeugend rüber.
Okay.
Also in diesem Sinne, hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr bereit wart, euch mit uns hier zu unterhalten im Puff.
Ja, also, genau.
Ehemals
Puff. Darf ich auch mal sein?
Hm? Darf ich mal ihm sagen, Mama, das ist kein Puff mehr?
Seit Corona nicht mehr. Also wir haben uns lange vorhin mit dem Wirt unterhalten. Also es ist jetzt ein völlig seriöser Laden. Das
war auch nur Spaß.
Obwohl wir hier sind. Ja, insofern, also hat Spaß gemacht.
Uns auch.
Vielleicht irgendwann Fortsetzung, vielleicht bei euch in Karlsruhe.
Ja, gerne.
Und dann,
ihr seid immer willkommen.
Und dann würde ich sagen, ein kleines Bier trinken jetzt noch, oder?
Ja. 2.
Sehr schön, alles klar. Super, Dankeschön.
Danke.